Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und sind wir mal ehrlich, welche Woche bietet sich mehr an, über französischen Vereinsrugby zu reden, als die Woche, in der zum fünften Mal in Folge ein französischer Verein sich an die Spitze des europäischen, naja, Europa Plus Rugbys gesetzt hat. Wir ist diesmal... Ihr und ich, du und ich, Oskar ist im verdienten Urlaub, es sei ihm gegönnt. Er meldet sich nächste Woche aus der Reha wieder zurück. Aber diese Woche müsst ihr mit mir vorlieb nehmen, was aber wahrscheinlich gar nicht so tragisch ist, denn sind wir mal ehrlich, die europäischen Spiele, natürlich wäre es schön gewesen, wären die Spiele spannend gewesen, hätte ich die Sportlerperspektive sehr begrüßt. Aber so denke ich, kann ich auch mit meinem Stammtischniveau hier mithalten. So ehrlich können wir sein. Beide Spiele waren nicht sonderlich spannend. Sowohl das Challenge Cup Spiel am Freitagabend, das für ein Challenge Cup Finale tatsächlich relativ gut besucht war. Ich meine, ich schätze, das ist der Vorteil eines Finalstandorts, der ein bisschen außerhalb der Tagesreisendistanz für viele Rugby-Fans ist, die nicht gerade aus Südfrankreich kommen, dass viele dann das auch tatsächlich nutzen, um sich das Challenge Cup-Finale auch anzuschauen. Also 40.000 waren es wohl rum. Für ein Challenge Cup-Finale ist das sehr, sehr ordentlich. So, das muss man auch mal festhalten. Montpellier am Ende 29-26 gewonnen, trotz Unterzahl, trotz teilweise zweifacher Unterzahl. Haben sich am Ende als deutlich besseres Team durchgesetzt. Vor allem in den letzten 20 Minuten wurde der Klassenunterschied dann schon relativ deutlich. War ja aber in Fairness auch in der Form zu erwarten. Montpellier, das ist der jetzt was dritte Challenge Cup Titel, meine ich. Im Champions Cup sind sie, glaube ich, noch nie übers Viertelfinale hinausgekommen, aber der dritte Challenge Cup Titel ist es. Ich meine, das gehört ja auch zu weit dazu, und es wurde ja von Vereinsseiten auch mehr oder weniger so gesagt, naja, sind ein relativ junger Verein. Ich meine, wann wurde der Verein gegründet? In den 70ern, wenn ich optimistisch bin, in den 70ern, vielleicht sogar später. Der Erstliga-Aufstieg ist auch noch nicht so lange her. Und man hat halt bisher nur die eine Meisterschaft. Meine immerhin, ne? Aber man nimmt aktuell noch jeden Titel, den man kriegen kann. Aber das stimmt auch. Und füge diese Dinge oft hinzu. Montpellier ist eine Stadt, die durchaus ein wenig erfolgsverwöhnt ist. Ja, klar, der Fußballverein nach der einen Meisterschaft von 2014, bin ich hundertprozentig sicher, der dann doch relativ überraschend war. Nee, 2016 vielleicht sogar. 15, 16. Ich meine, dass sie vor allem vor zwei, drei Jahren, dass sie entweder letztes Jahr, 2014 wahrscheinlich rum, ungefähr. Sie hatten zumindest, es ist nicht so lange her, dass sie 10 Jahre davon gefeiert haben. Das ist die eine Sache. Aber der Handballverein zählt zu einem der besten in Europa. Aktuell auch wieder im Final Four gewesen. Volleyball ist ein großes Ding in Montpellier. Die Stadt kennt Titel. Ne? Und dass Montpellier dass Montpellier Rugby da mithalten kann, ist, glaube ich, schon relativ wichtig für einen Verein, der sich eben nicht wie viele andere Erstligisten auf eine große Historie besinnen kann. Das Gleiche gilt nicht unbedingt für Bordeaux. Technisch gesehen, dieser Verein auch erst 2009 gegründet, als Union Bordeaux-Bègles. Aber natürlich die beiden Vorgängervereine, die ja beide auch immer noch zumindest auf Jugendniveau aktiv sind, nämlich das Stade Bordelais und das Stade Bordelais sowieso als Amateurverein immer noch aktiv.
und der Seabrief Gironde haben beide Meisterschaften gewonnen und haben eine lange Tradition, auf die man mit dem man zurückblicken kann. Ich meine, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie großkotzig klingen, zumal Bordeaux ja nicht mein Verein ist, aber das Trainingsgelände von Bordeaux, das deren Haupttrainingsplatz ja im alten Stade André Moga ist, hat deutlich mehr Historie als der gesamte Montpellier Rugby, ne? Mit seiner berüchtigten Stehtribüne, was wenige französische Rugby-Stadien hatten, oder schon lange nicht mehr hatten. Aber das André Moga war ja schon ein recht berüchtigtes Stadion mit einer recht feindseligen Stehtribüne, von wo aus damals auch gerne mal die ein oder andere nicht unbedingt erloschene Kippe auf die Spieler geworfen wurde. Französischer Rugby war früher noch viel wilder, als er heute ist. Man kann sich das teilweise nicht mehr wirklich vorstellen. Aber ja, es ist der Verein kann auf viele Jahre Tradition zurückblicken. Und das, oder ich sag's mal andersrum, dass der Verein, wir haben es bei den Meisterfeiern gesehen, auf so ein Fanzuspruch zählen kann, das kommt auch nicht von ungefähr. Und das kommt nicht davon, dass der Fußballverein den Drittliga-Aufstieg wieder verpasst hat. Es kommt daher, dass Rugby in Bordeaux eine mittlerweile 150, 160 Jahre lange Tradition hat. Bordeaux hat früh um Titel mitgespielt, damals. Und das muss man halt auch irgendwo anerkennen, wenn es immer nur heißt, naja, es ist ja, der ist ja auch jung und Plastik und einfach nur Geld irgendwie. Und da kann Nenze natürlich nicht mit halt nicht. Das ist so ein billiger Take irgendwo. Also meiner Meinung nach. Ich finde es. Es wird auch Lenzer Stellung innerhalb des europäischen Rugbys nicht gerecht. Es wird Lenzer Stellung innerhalb des irischen Rugbys nicht gerecht. Dass Lenzer jedes Jahr einer der Favoriten auf den Sieg der URC sind. Das brauchen wir uns auch nicht. Also da brauchen wir auch nicht drum rumlügen. Natürlich sind Bordeaux ein fantastisches Team. Und natürlich hat Bordeaux ein gewisses Budget. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Sie sind nicht. Also Laurent Marty ist sicherlich niemand, der über die letzten 20 Jahre wie andere Mäzen oder wie auch immer Millionen und Abermillionen in den Verein gesteckt hat. Das hat er nicht, kann er nicht. Der Verein ist relativ organisch gewachsen. Er ist schnell gewachsen, weil er zwei Vereine kombiniert oder weil er es geschafft hat. Und diese Leistung ist spektakulär, weil er es geschafft hat, zwei verfeindete Vereine, sie waren verfeindet, zwei verfeindete, mittelmäßige Zweitligisten unter einem Banner zu vereinen und so einen der populärsten Rugby-Vereine der Welt zu formen. Und diese Leistung darf man, glaube ich, überhaupt nicht, darf man nicht kleinreden. Das sollte man noch nicht kleinreden. Und es gab ja einige Sachen, wo man lange diskutiert hat, oder wo wir in diesem Podcast auch skeptisch waren. Zum Beispiel dieses Thema, naja, warum macht man denn ein Mathieu Jalibert, warum setzt man denn da alles auf die Karte eines 18-, 19-Jährigen und will den um jeden Preis halten und naja, weil sich rausstellt, dass es einer der besten Spieler der Welt ist. Also das war damals nur bedingt abzusehen. Aber ich war ja auch einer, der gesagt hat, ja, also bevor du jetzt hier so einem 21-, 22-Jährigen da die gesamte Zukunft versprichst, vielleicht, ne, Teamsport und so, ja, da kann man falsch liegen. Weil der Bordeaux hat immer noch seine Baustellen. Ne? Seine Bordeaux. Ja, naja. Hat immer noch seine Baustellen. Ist ganz klar, die Banktiefe ist immer noch ein Thema. Auf der anderen Seite mit den, das, was Bordeaux halt viel besser schafft, als es in Toulouse zum Beispiel schafft, ist dieses ganze Star-Thema. Wo ja Toulouse hat die an sich größeren Namen, wahrscheinlich. Aber sie haben nicht die Charaktere. Bordeaux als Team machen so viel Spaß. Es macht einfach Spaß, dass ein Tamil Funa 3, 3, 4 Tage, ich meine, es ist jetzt Mittwochabend, zumindest Dienstagabend, ist er immer noch im Spieltrikot und Spielshorts mit dem Pokal durch die Stadt rumgerannt und hat gefeiert. Es macht einfach Spaß. Und auch das Spiel, es war ja wirklich fantastisch, weil Leinster haben natürlich im Vorfeld, kamen die schon die Verschwörungstheorien, ja, mit dem Wetter und warum ist das Spiel denn im Nachmittag bei den Temperaturen, das ist ja viel besser für Bordeaux und natürlich gehört es auch, ist ein Teil der Wahrheit, dass es für Bordeaux sicherlich mehr Heimspiel war als für Leinster. Keine 3 Stunden Fahrt aus Bordeaux. 5 Spieler, die aus der Startformation von Bordeaux, die im Baskenland aufgewachsen sind, haben auch alle 5 vom Athletic Club ein Trikot geschenkt bekommen mit Namen und Flock. Fand ich sehr, sehr aufmerksam, dass sie sich da die Mühe gemacht haben zu recherchieren, welche Spieler denn einen baskischen Hintergrund haben. Das fand ich sehr aufmerksam. Aber es ist natürlich Leinster, ja, also da, ich glaube nicht, dass man hier irgendwelche Ausreden braucht. Bordeaux war nun mal einfach das bessere Team und es waren zwei Stile, die da aufeinander geprallt sind. Und ich glaube, ich muss hier jetzt nicht das Spiel für euch auseinandernehmen, weil erstens gibt es dafür für das Taktische genug andere Kanäle, die das besser können als ich. Und zum anderen 41-19, das Ergebnis spricht schon Bände. Ja, natürlich kann man sagen, das Spiel war enger als das Ergebnis. Auch wenn ich ja schon sagen würde, dass das Spiel zur Halbzeit eigentlich durch war. Das, was man bei Leinster, und das ist ja auch bei Irland lange ein Thema gewesen, dass diese Team, das oder dass die irischen Teams und vor allem auch Leinster sehr, sehr viel Wert auf ihre Taktik und ihre Struktur legen, aber selten einen Plan B haben, weil sie so davon überzeugt sind, dass der Plan A funktioniert, dass sie eben nicht improvisieren können, dass sie nicht schnell umschalten können, dass sie an ihren Strukturen und ihrem Plan festhalten, weil sie mal sagen, der Plan ist doch so gut, der wird aufgehen. Und das fällt dir dann natürlich auf die Füße, wenn du, obwohl du mit 3, 4 Versuchen hinten liegst, immer noch ganz normal aus deiner eigenen 22 rauskickst, wo du eigentlich verdammt bist zu spielen. Und das können die französischen Vereine halt einfach besser. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei, dass die französischen Teams einfach was dieses. Ja, dieses Jouer, was ja doch ein bisschen Klischee geworden ist. Und das bei Montpellier sehen wir ja auch schon, dass das nicht alle Vereine so sehen. Aber Bordeaux schalten einfach viel schneller. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Rugby in Bordeaux hat, glaube ich, eine große Zukunft. Also die Meisterparade. Beim ersten Mal natürlich war es ein anderes Level. Wobei war es nicht mal von der Menge der Leute, war es das überhaupt nicht. Aber da dachte ich noch, ja klar, erster Titel, ne? Oder erster überhaupt großer Titel für diese neue Instanz. Und selbst wenn man jetzt nicht sagt, neuer Verein oder wie auch immer, sondern einfach nur guckt, der erste Titel seit Ewigkeiten für ein Team aus Bordeaux. Ja, gut, das Eishockey-Team ist auch Meister geworden. Okay, ja, Entschuldigung. Aber wenn man jetzt wirklich nur auf Ballsportarten guckt, aber jetzt auch in diesem Jahr eine richtig volle Parade, gute, ausgelassene Stimmung, Stadion zur Pokalpräsentation brechend voll, ist schon einfach herrlich mit anzusehen. Also es ist, ja, ist herrlich, ist schön. Da kann man jetzt über einige Dinge reden. Arthur Retière, der mit seinem dritten Team den vierten Titel holt, oder das innerhalb der letzten 5 Jahre mit 3 Teams viermal den Pokal geholt hat. Mit La Rochelle, Toulouse und jetzt natürlich mit Bordeaux nochmal. Das ist die eine Sache. 5. Titel in Folge, wie gesagt, für französische Vereine. Und Ich meine, ob die südafrikanischen Teams dabei bleiben oder nicht, das ist eine Frage, die müssen andere Leute klären. Es gibt da unterschiedliche Gerüchte, die kursieren. Der südafrikanische Verband hat ja das Gerücht gestreut, dass man schon im kommenden Jahr nicht mehr dabei sein könnte. Was man hört, ist, dass die... Also ich habe keine Kontakte in südafrikanischen Franchises, aber ich habe Kontakte, die Kontakte zu denen haben. Die haben sich davon wohl sehr vom Kopf gestoßen gefühlt, von diesem Vorschlag. Auf der anderen Seite, wo wir bei Verschwörungstheorien sind, kann man auch sagen, Leinster hat es viel einfacher, weil ein Schiri, der kein Französisch kann, und Leinster musste nicht einmal nach Südafrika, seit die südafrikanischen Teams im Champions Cup dabei sind, musste Leinster noch nicht einmal in Südafrika spielen. Kann man ja auch mal Verschwörungstheorien hier rausholen. Ja, ich weiß, weil gleiche Liga und so, aber trotzdem, oder zumindest in der Gruppenphase, Players wäre ja noch was anderes, aber naja. Ich glaube trotzdem, dass einfach ein Fakt bestehen bleibt, dass dieser Champions Cup in seiner aktuellen Form einfach sehr, sehr reformbedürftig ist. Hab mir noch aufgeschrieben, dieses Thema, dass die neuseeländischen Journalisten, wie weit entfernt die von der Realität sind. Sie glauben, dass ihre Super Rugby Teams viel besser und viel relevanter sind als der Champions Cup. Aber ganz ehrlich, ich halte das für Ragebait. Weiß nicht, ob man das wirklich einer großen Diskussion würdigen müsste. Ich ignoriere es einfach. Aber ja, der Champions Cup ist natürlich reformbedürftig und ich finde die Vorschläge, es ist natürlich immer so ein bisschen zwiegespalten, die Vorschläge, die aus England kamen, nämlich, dass man direkt im Achtelfinale anfängt und dann Hin- und Rückspiel, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, du musst schon den Champions Cup auf wirklich mindestens 16 Teams reduzieren. Ich würde vielleicht sogar noch weiter reduzieren, weil du das, was der Champions Cup nämlich einfach nicht mehr hat, ist diese Exklusivität. Es sind zu viele Teams dabei, die Gruppenphase ist zu belanglos und wir haben in diesem Podcast ja schon einige Male drüber gesprochen, aber es lohnt sich halt einfach nicht vor dem Viertelfinale diesen Wettbewerb zu gucken. Und das kann nicht sein und leidtragend ist natürlich auch der Challenge Cup, weil auch das, wie gesagt, wir reden hier so lange schon drüber, der Challenge Cup ist so ein irrelevanter Wettbewerb. Ein Wettbewerb, ein europäischer Wettbewerb, für den du dich mit einem Aufstieg in die erste Liga qualifizierst, ganz ehrlich, hat für mich nicht wirklich einen Mehrwert. Also hat es einfach wirklich nicht. Was ist der Sinn davon? Ich meine, da... Ich sehe es einfach, also für mich, wie gesagt, absolut gar keinen Mehrwert. Und das Schöne ist, glaube ich, dann eher, dass du eben sagen kannst, naja, aber wenn wir den Champions Cup reduzieren, kannst du eben auch sagen, wir reformieren den Challenge Cup und haben das auch als Wettbewerb, der erstrebenswert ist, den man anvisieren kann. Dass du eben sagst, ja, die ersten vier Plätze spielen um Champions Cup, die Plätze in Frankreich, die Plätze 5 bis 8 spielen um Challenge Cup. Und dann haben auch die Teams, du siehst ja, wie die Teams aktuell um den Champions Cup kämpfen. Warum sollen sie denn nicht auch um den Challenge Cup kämpfen, sobald sie darum kämpfen müssen? Weil guckt euch England an. Was sind das aktuell, 11 Teams? Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, wie viele Teams in dieser Liga sind. Aber 8 davon, von 10 Teams spielen in der englischen Premiership. 8 davon qualifizieren sich für den Champions Cup. Es ist einfacher, sich dafür zu qualifizieren, als es nicht zu tun. Wo ist der Mehrwert? Das ist eine Frage, die müssen sich alle stellen. Muss ich die EPCA stellen, gerade jetzt, wenn dann im übernächsten Jahr oder wenn dann jetzt die Verhandlungen für den neuen Fernsehvertrag dann zumindest in England anstehen. Das sind Fragen, die müssen gestellt werden. Es braucht eine Reform. Es braucht früher Spannung, weil ich glaube, die Playoffs haben schon gezeigt, dass es immer noch einen großen Mehrwert für diesen Champions Cup gibt. Aber eher diese Magie des Champions Cup viel zu spät kommt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht sein, dass die erste Reaktion darauf ist, hey cool, wir gewinnen ja Spieltage, das heißt, wir können auch die Top 14 auf eine Top 16 aufstocken. Die Top 6, da sind wir, es ist back. Nee, gönnt den Spielern auch mal ein Wochenende frei, bitte. ich bin nicht gegen eine Top 16. Ich bin wirklich nicht gegen eine Top 16. Ich bin der Meinung, Streich-Länderspiele juckt mich persönlich nicht, aber das ist natürlich eine persönliche Ansicht. Ich bin nicht gegen die Top 16, es hilft den Abstiegskampf ein bisschen auszugleichen. Natürlich läufst du Gefahr, dass du dann irgendwo zwei verschiedene Ligen in einem hast. Aber es ist, wie es ist. Also irgendwie ganz verhindern kann man es nicht. Und irgendwie muss ja auch der Abstiegskampf in der ersten Liga wieder spannender werden. Die Alternative wäre natürlich, die Fernsehgelder aus erster und zweiter Liga ein bisschen gleichmäßiger aufzuteilen. Aber das wird nicht passieren. Und ich glaube, das würde auch der ein oder andere Erstligist nicht überleben. Von daher, naja, andere Lösung, anderes Thema. Ne? Vielleicht auch ein anderes Thema, eine Sache, über die wir eigentlich noch gar nicht geredet haben in diesem Podcast, war der Crunch Creator oder der Creator Crunch, ich weiß gar nicht, warum es richtig ist. Also das Spiel zwischen französischen und englischen Influencern in Bordeaux am vergangenen Wochenende, ausverkauftes Haus, 42.000 waren im Stadion. Es waren 300.000 haben es auf Canal Plus verfolgt und dazu 170.000 den Livestream auf Twitch. Auf französischer Seite haben unter anderem auch, also bis zu vier Legenden durften sie haben, also es war ein 10er Rugby-Spiel und bis zu vier Legenden durften beide Teams haben. Für Frankreich haben mitgespielt Aurélien Rougerie, Mathieu Bastereau, François Trinduc und Sofiane Guitoun, wobei Sofiane Guitoun ja noch nicht mal in Rente ist. Der spielt ja beim Touareg Touareg in der F1, F2, der ist zumindest noch aktiv. Aber naja, wobei, vielleicht auch eine spannende, also ein Thema, über den man sich mir so gar nicht so, ne, wie geht's Spieler in Rente? Er hat die vergangenen Wochen erzählt, dass er aktuell infolge seiner Verletzungen während seiner Karriere als offiziell schwerbehindert gilt. Was ich auch ein bisschen bedenklich fand. Aber, naja. Es ist natürlich, ich weiß, dass es unter anderem mal dieses Influencer-Fußballspiel im Wembley-Stadion gab, was ausverkauft war. Es gab auch ein Legenden-Influencer-Spiel im Parc des Princes am Wochenende. Aber ich glaube, es ist wichtig ist, für den französischen Rugby anzuerkennen, dass auch andere Wege, und da ist der französische Rugby ja schon dabei, das muss man ja in Fairness sagen, dass U20-Spiele teilweise von Twitch-Streamern übertragen und kommentiert werden. Aber dass es da auch für den französischen Liga-Rugby da durchaus Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, dass das auch für die dritte oder vierte Liga eine wirklich gute Option ist, Aufmerksamkeit zu generieren. Und dass der französische Rugby auch außerhalb der traditionellen Strukturen oder dass ihm auch außerhalb der traditionellen Strukturen aktuell gut geht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Zeichen. Aber apropos traditionelle Strukturen. Ich habe es hier in den Newsblog getan, weil am Ende, ja, über die unteren Ligen reden wir doch nicht so intensiv. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen. Es gab ja die Halbfinal-Rückspiele der National 2, der vierten Liga. Die Sieger dieser Halbfinalspiele steigen ja auf diese Saison, steigen sie auf, weil ja mit Niort und Tarbe zwei Teams administrativ absteigen. Ab nächster Saison gibt es die Relegation dann ja allerdings auch nicht mehr, oder zumindest nicht zwischen vierter und dritter Liga und nicht zwischen dritter und zweiter Liga. Da ist das Thema dann sowieso durch, aber in diesem Jahr aus anderen Gründen nicht. Und eigentlich wirklich spannend war nur eins dieser Spiele, denn Langon mussten ja wirklich viel Geld sammeln, um diese Auswärtsfahrt überhaupt antreten zu können. Sie sind mit 6 Punkten Vorsprung in dieses Rückspiel gegangen, haben am Ende mit 9 Punkten Rückstand verloren. Vienne hat sich über die zwei Spiele mit 59-50 durchgesetzt. Erstes Hinspiel, also das Hinspiel war mit 14-8 relativ knapp und das Rückspiel dann jetzt ein sehr offener Schlagabtausch. Der französische Meister von, das wäre jetzt eine schöne Pub-Quiz-Frage. 68 wäre jetzt mein Tipp, ich google mal parallel. Steigt damit nach 2-3 Jahren in der vierten Liga wieder auf, hatten damals ja ein relativ schwieriges Jahr in der dritten Liga, wobei man natürlich auch sagen muss, und das gehört absolut zur Wahrheit dazu, ich lag sehr falsch, 37. 37 sind zum Meister geworden, naja. Dass sie damals natürlich auch die aus meiner Sicht vollkommen richtige Entscheidung getroffen haben, zu sagen, sie ändern nichts an ihrem Kader, sie wollen sich nicht professionalisieren, sind als einziges Amateurteam in die Liga angetreten. Haben entsprechend auch, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen oder zwei. Aber am Ende, der Verein existiert noch, was man nicht über andere Teams sagen kann, die nicht diesen Weg gewählt haben. Von daher bin ich mal sehr gespannt. Der Verein hat sich weiterentwickelt. Sie sind immer noch nicht voll professionell, aber zumindest semi-professionell und werden sicherlich immer noch eine schwierige Saison vor sich haben. Und ich hoffe, dass sie den Abstiegskampf ein bisschen spannend machen können. Ich glaube allerdings, dass ihnen die Möglichkeiten fehlen werden. Auf der anderen Seite war es ein bisschen weniger knapp. Macron hat am Ende über beide Spiele relativ deutlich verloren, 51-81 für Orléans. Ein neuer Standort für den französischen Rugby. Orléans, keine traditionelle Rugby-Stadt. Ich finde es erstmal positiv. Ich glaube, man darf Fragen stellen, wie es finanziell aussieht. Aktuell hat Orléans nicht mal einen Trikotsponsor. Das ist alles Geld, das sie nicht liegen lassen dürfen. Sie haben einen fantastischen Kader zusammengestellt, hauptsächlich über Leihspieler, aber auch prinzipiell einen guten Kader. Ich bin vorsichtig skeptisch. Ich glaube, dass sie sportlich und was ihre Ambitionen angeht, durchaus realistische Chancen haben, in der Liga mitzuhalten. Also ich wüsste nicht, weshalb sie nicht mit zum Beispiel einem Lille konkurrieren könnten. Aber ja, Fragezeichen sind noch da. Und aufgestiegen in die National 2 sind Floirac, das ist ein Vorort von Auch. Gers, ein spannendes kleines Derby, waren vorletzte Saison oder die Saison davor schon mal in der National 2. Die Union Sportive Saint-Sulpice-sur-Lèze, ein wunderbarer Vereinsname mit 4S. Haben schon immer mal wieder in der F1 gespielt, haben sportlich immer gut mithalten können, aber es ist natürlich ein Ort, ich will nicht lügen, 2.500 Einwohner, das ist selbst für National 2-Verhältnisse klein. Es ist ein Verein, der sicherlich finanziell zu kämpfen haben wird. Ononé und Perorade vervollständigen das Bild. Das sind beides Vereine, die man so in der Region erwarten würde, ein bisschen klassischere Rugby-Strukturen. Und Pro de Deux Halbfinale, Viertelfinale, Entschuldigung, war ich ein bisschen voreilig, möchte ich nicht unterschlagen. Zwei eindeutige Ergebnisse am Ende und ich habe die Befürchtung, dass ich mich hier vielleicht ein wenig vertippt habe. Muss einmal nochmal auf die Ergebnisse gucken, weil ich glaube, ich habe mich vertippt. Aber zwei eindeutige Ergebnisse. Ich habe mich nicht vertippt. Spannend. Beide Teams haben mit 39 Punkten gewonnen. Provence Rugby hat 39-21 gegen Brive gewonnen, trotz einer sehr indisziplinierten Leistung. Ich glaube, 4 gelbe Karten kassiert. Zwischenzeitlich kommen nur 13 Mann auf dem Feld. Brive mit dem deutlich, deutlich besseren Start. Haben die ersten 20 Minuten dominiert und Provence, die sie dann zurückgekämpft haben und mit dem Nackenschlag dann direkt nach der Halbzeit und dann war es eigentlich auch aus meiner Sicht schon schon ziemlich durch. Ich glaube, da gab es ja nicht mehr viel, was Brief noch hätte machen können. Wir werden sicherlich noch einen Saisonrückblick machen. Aber ja, ein erneuter eindeutiger Rückschlag für das größte Budget der Liga. Ja, Provence mit Joris Norstedt, der von der Bank gekommen ist, können zufrieden sein. Sie haben sicherlich das leichtere der beiden Halbfinalspiele. Colomiers ist sicherlich nicht einfach, aber machbar. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel dann am Freitag. Zwei Teams, die auf ziemlich ähnlichem Niveau sind. Bin sehr gespannt. Und Oyonnax hat ein Spiel gegen Valence gewonnen, 39-14 ist ausgegangen. Das Spiel war nicht so knapp. Valence haben einige Chancen liegen lassen. Erste Teilnahme der Pro D2 Playoffs. Ich finde das in Ordnung, dass sie das nicht gewonnen haben. Sie hätten das Spiel aber spannender machen können. Das gehört sicherlich zur Wahrheit dazu. Aber am Ende, ob jetzt, also ich meine, ich hoffe natürlich, dass es vielleicht ein spannendes Spiel wird oder es eine Erwartung gibt. Aber es ist davon auszugehen, dass beide Teams in Fun nicht unbedingt favorisiert gewesen wären. Und natürlich hat Oyonnax eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte gespielt. Aber wann halt auch. Bleibt abzuwarten, aber es darf schon davon ausgehen, oder man darf, glaube ich, davon ausgehen, dass beide Teams in Wann verlieren werden. Kommen wir noch zur ersten Liga der Frauen. Dort gab es den drittletzten Spieltag, also den 16. von 18. Das meiste, und so ehrlich können wir sein, ist entschieden. Der Abstiegskampf ist noch spannend. Also vor allem wird er jetzt am kommenden Wochenende spannend. Montpellier hat 34-17 gegen Blagnac gewonnen. Blagnac, Montpellier musste gewinnen, um irgendeine Hoffnung noch zu haben, in die Playoffs zu kommen. Die ersten vier Teams der 10 qualifizieren sich ja. Montpellier rücken damit auf 10 Punkte ran. Aber ja, bei zwei Spielen, sie haben eine leicht beste, best, leicht besser, ich habe mich verguckt, eine sehr viel schlechtere Punktedifferenz. Es muss jetzt schon viel schief gehen für Blagnac, dass sie nicht ins Halbfinale kommen. Spielen nächstes Wochenende zu Hause gegen Lyon. Das dürfte ein relativ klarer Sieg sein. Montpellier muss zu Hause gegen Toulouse ran. Also ich glaube, am nächsten Wochenende wird es dann sehr eindeutig entschieden sein. Allerdings muss man auch sagen, dass wir aktuell so ein bisschen die Tabelle so ein bisschen drei Geschwindigkeiten hat vorne. Blagnac, wie gesagt, mit 44 Punkten sicherlich relativ klar fürs Halbfinale qualifiziert, haben aber 16 Punkte Rückstand auf Bordeaux auf dem dritten Platz, die wiederum 12 und 13 Punkte Rückstand auf Toulouse und Romagnat haben. Ist schon ja, nicht ganz ausgeglichen. Nicht, dass ich glaube, dass Bordeaux im Halbfinale nicht als Favoritinnen irgendwo reingehen, haben immerhin ja drei Titel in Folge gewonnen. Aber es wird spannend. Wer sagte, Toulouse haben 45-7 gegen Bobigny gewonnen. Grenoble hat 22-20 gegen Lille gewonnen. Ein wichtiger Punkt für Lille, die damit auf 4 Punkte an Toulon ranrücken. Es gibt ja nur einen Absteiger oder nur ein absteigendes Team. Aktuell wäre das Lille. Toulon als Aufsteigerin mit einem wichtigen Sieg im Hinspiel gegen Lille. Jetzt am Wochenende gibt es das Rückspiel in Lille. Dann könnte es natürlich nochmal sehr, sehr spannend werden. Ich gehe von einem spannenden Spiel aus. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Toulon einen Defensivbonus holt und damit knapp vor Lille bleibt. Am letzten Spieltag haben sie ein Heimspiel gegen Bordeaux, wo ich von ausgehe, dass Bordeaux wahrscheinlich, also theoretisch müssten sie gewinnen. Auf der anderen Seite, Bordeaux sind jetzt schon irgendwo auf ihrer Tabellenposition fest. Kann mir vorstellen, dass sie ihre Top-Spielerinnen vor dem Halbfinale schonen, gerade ihre ganzen Nationalspielerinnen sicherlich. Und Lille muss nach Bobigny, für die es eigentlich auch nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss geht. Lyon hat 1752 gegen besagte Bordeauxerin, wollte ich sagen, aber das ist sicherlich nicht das richtige deutsche Wort. Und Toulouse hat 7:24 gegen Romagna verloren, was ein erstaunlich knappes Ergebnis ist. Romagna Tabellenführerin mit 73 Punkten, vor ihm ein Punkt vor Toulouse. Eine kurze, etwas diffuse Folge, habe ich die Befürchtung. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder. Werden wir dann auch auf die Halbfinale der Pro D2 gucken. Und natürlich das Relegationsspiel zwischen Nizza und Mont-de-Marsan, wo ich auch auf ein spannendes Spiel hoffe. Aber ja, wir hören in jedem Fall nächste Woche voneinander. Fragen, Anmerkungen, Hinweise könnt ihr uns gerne mitteilen über Instagram auf blümlerrugby.pod. Ja, das war's. Habt eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.